herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und dabei ist der Experte für Weltraumforschung, für Planetbesiedlung. Er hat sich wie immer extrem vorbereitet für das Spiel, das wir heute werden besprechen. Für den Fall, dass das Spiel ein bisschen Realismus bietet, kann er das dann auch erzählen. Ich begrüße herzlich den Thomas Seiler Akkasäuli.
Hallo zusammen.
Das viele Wissen, das er sich eingetrichtert hat, das wird er nachher in der Gamers Lounge brauchen, aber zuerst ein paar Hinweise auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort findet ihr alle News aus der Videospielwelt, alles Aktuelle, ihr könnt auch alte Sachen anschauen. Dann gibt es natürlich die neue Folge von Games to Watch, wo wir GTA 5 besprechen, Rayman Legends, FIFA, PES, NHL, all die Sachen. Ein paar Sachen könnt ihr natürlich aber auch im Podcast noch hören, wo wir ins Detail reingehen und das ebenfalls besprochen haben. Was gibt es noch? Einfach eine schöne Webseite, die ihr dort anschauen könnt. Gehen wir doch jetzt in die Gamers Lounge, wo uns der Soli das Spiel vorstellt.
Und Sie müssen Jim Payton sein. Sie haben ja vollen Einsatz gezeigt. Und sicher unzählige Fragen. Hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, ins kalte Wasser geworfen zu werden.
Nein, Sir, ich bin ja hier, um zu arbeiten.
Damals auf der Erde hat mein Vater geglaubt, man müsse seine Sünden beichten, um Vergebung für sie zu bekommen.
Die suchen etwas, was es gar nicht gibt. Ich konzentriere mich auf das, was wissenschaftlich greifbar ist. Früher war dir das auch mal nicht.
Das ist es immer noch.
Der Titel, den wir heute besprechen, ist Lost Planet 3. Third-Person-Shooter, der von der Bude Spark Unlimited ist entwickelt wurde. Publisher hinter dran ist Capcom. Rausgekommen ist ein Spiel für PC, für PlayStation 3 und für die Xbox 360. Auf den Konsolen ist es bereits am 30. August rausgekommen, auf dem PC ein bisschen später, am 27. September. Gemäss Peggy ist es freigegeben ab 16 und wir haben es auf den beiden Konsolen gespielt, also auf der PlayStation 3 und auf der Xbox 360.
Ein paar Informationen zum Entwicklerstudio. Spark Unlimited ist in Kalifornien daheim, ist gegründet worden von ehemaligen Medal of Honor-Entwicklern im Jahr 2002, haben lustigerweise aber kein Medal of Honor nachher entwickelt, sondern ein Call of Duty Finest Hour, ein schönes Call of Duty-Spiel. Dann eher zwei durchschnittliche Games, Legendary und Turning Point Fall of Liberty. Und jetzt, im Jahr 2014, kommt Ninja Gaiden Z raus von ihnen. So ein Cell-Shading Ninja Gaiden mit Zombies. Bin sehr, sehr gespannt. Sieht auf den ersten Blick gut aus. Und in dieser Zeit zwischen Fall of Liberty und Ninja Gaiden Z haben sie jetzt Lost Planet 3 entwickelt. Wie üblich bei so einem Spiel, das schon 3 Titel hat. Wie sieht es aus mit der Erfahrung bei dieser Serie, Säuli?
Den ersten Teil habe ich nie angelenkt, weil der war technisch eine absolute Katastrophe auf der PlayStation 3. Und den zweiten Teil haben wir zusammen im Coop durchgespielt.
Lost Planet 1 auf die Xbox gespielt. Genau aus dem gleichen Grund, warum nicht auf der PS3. Ja, mit dir eben Lost Planet 2, was ja ein wirklich ein tolles Spiel war, im Teamwork, allein durchschnittlich. Wer das nachhören will, Lost Planet 2, Games to Listen, Ausgabe 50, also da muss er schon ein bisschen weiter zurück. Aber hey, ich meine, jetzt haben wir Zeit, alle wollen GTA Online spielen, es funktioniert nicht. Während der Ladezeiten könnt ihr Podcast hören. Okay, aber jetzt zurück zu dem Spiel. Soll ich erzählen uns, um was geht es in Lost Planet 3?
Ja, diesmal haben sie sich wieder einmal für ein sogenanntes Prequel entschieden. Das heisst, Lost Planet 3 spielt vor dem ersten Teil. Wir übernehmen die Figur Jim Payton. Das ist so, ich würde jetzt mal sagen, ein Handwerker, der Aufträge annimmt. Der hat so einen komischen Wartungsmech. Und ja, wir verlassen die Erde, gehen auf Planet Eden 3, weil es dort ganz viel Kohle zu verdienen gibt, angeblich. Wir arbeiten dort für die Nevec-Firma, also wer die Serie kennt, dem sagt das etwas. Und unsere Basis ist Coronis-Basis und unser Auftrag ist eigentlich, wir müssen versuchen, diese komische Thermalenergiequelle zu erforschen und anzuzapfen, weil Nevec glaubt, dass wir mit dem die Energiekrise auf der Erde bewältigen und wahrscheinlich ganz viel Geld damit verdienen. Ja, das Spiel, die Story dauert eigentlich recht lang, also da vergehen Monate ins Land und wir merken, dass das auf Eden 3 auch nicht alles so koscher ist. Wir haben irgendeine komische Gestalt, die uns irgendwie verfolgt. Der Chef von der Basis, der Braddock, der hat auch noch etwas Hidden Agenda, wie man so sagt, auf Englisch. Und wir probieren jetzt herauszufinden, was da alles passiert, läuft im Hintergrund.
Es klingt wie eine typische Science-Fiction-Story, ist doch aber ein bisschen pompös inszeniert. Das kann man schon gerade mal vorweg sagen. Das Ganze hast du erwähnt, Third-Person-Shooter, weiter Vorgänger, also da ist nichts Neues passiert. Es gibt ein Deckungssystem, wo man also von Cover zu Cover kann gehen und dann kann man aus der Deckung rausschießen. Also das übliche Geballere halt.
Ja, und diesmal sieht es aber auch grafisch ein bisschen ansprechend aus. Wir sind, der Eden 3 ist ein Eisplanet und ich bin auch immer der, der über die Unreal Engine motzt, aber ich muss sagen, es ist sogar auf der PS3, es hat keine Probleme mit Texturen und es sieht teilweise wirklich Postkarten-kitschig-mässig gut aus.
Ja, genau, es hat wirklich sehr, sehr schöne Momente. Das Szenario selber gibt natürlich optisch nicht ganz so viel her. Also blau ist die dominierende Farbe in diesem Spiel.
Ja, und einfach blau in verschiedenen Abstufungen und manchmal noch grau für die Felsen. Ja.
Für das haben sie es wirklich sehr schön gemacht. Der Levelaufbau ist wieder wie, ja, wie man es halt kennt, so ein Mix aus Schlauchlevel, was wirklich einfach gerade durchgeht, wo du auch nicht im Cover können gehen, also du kannst einfach durchlaufen und dann gibt es so grössere Areale, wo man sich ein bisschen frei kann bewegen kann, wo dann doch schon ein bisschen etwas zu bieten haben, was die Grösse angeht. Dort hat es dann meistens auch mehr Möglichkeiten für die Deckung zu gehen.
Und das ist ja meistens der, wo nicht nur ein Gegner kommt, sondern gerade 100 auf das Mal. Weil also die irgendwie eine gute KI erwarten, die dürfen schon mal die Finger von diesem Spiel lassen, das können wir schon jetzt sagen.
Was auch ein bisschen schade ist, das Spiel ist halt jetzt komplett Singleplayer, also wer jetzt gehofft hat, wie bei Lost Planet 2, ah, immerhin Teamplay, Koop, das macht Spass. Da gibt es nur Singleplayer-Kampagnen und die ist halt mit 3 Schwierigkeitsgraden und dafür recht lang, eben mit 10 bis 12 Stunden, wo da auch viele Cutscenes bietet und eigentlich okay Sprecher. Also dort, das stimmt alles, auch ein bisschen Witz in der Geschichte, aber halt nur Singleplayer.
Und den Multiplayer-Modus haben sie aber im Spiel auch noch spendiert. Da haben wir bis zu 10 Spieler, die gleichzeitig online sind.
Die Kampagne selber, glaube hat sich ein bisschen an Mass Effect orientiert und an Dead Space 3. Also es wirkt, vor allem am Anfang, ich habe das Gefühl, ich spiele Dead Space, weil es halt anfängt. Aber dann nachher ist man in einer Basis, eine Zentrale, das hat mich dann wieder an Zitadellen erinnert von Mass Effect. Und dort kann man sich halt frei bewegen, man kann rumlaufen, es hat die ein oder andere Nase dort, wo man reden kann, aber viel los ist es nicht und es hat das Lift-System.
Jawohl, und jedes Mal, wenn man in den Lift reinsteigt, muss halt, tut halt das Spiel laden. Und das geht zwar nicht 2-3 Minuten, aber wenn man sich halt. Man muss sich wirklich viel auf dieser Basis bewegen, weil dort sind alle Shops, wo man geht Waffen kaufen, pimpen, wo man Missionen geht holen. Und dann fährt man halt einfach 3-4 Mal Lift und schaut einfach am Ladescreen zu.
Die Charaktere geben halt nicht so viel her. Und vor allem, wenn man das zweite Mal herläuft oder das dritte Mal, erzählt der NPC sehr oft das Gleiche. Und dann ist es halt ein bisschen langweilig. Vor allem, wenn man dann wirklich oft vom dritten Stock in den ersten Stock zuhinterst hinten muss laufen und halt durch 4-5 Ladescreens muss gehen, nur um etwas abzugeben. Das ist ein bisschen nervig.
Das ist so ein ganz extremes Beispiel, das ich hatte. Das ist eine Side-Mission, wo ich irgendwie 20 oder 30 von meinen Gegnern killen musste. Wir sagen denen Tulpen. Und dann ist wirklich, bin ich bei der Basis angekommen, in den Lift, erste Ladescreen, ins richtige Stockwerk, wieder in den Lift, runterfahren, wieder Ladescreen, noch ein Ladescreen, dann konnte ich zu diesem Typ kommen. Der hat mir gesagt, ich müsse jetzt die 30 Typen, die 30 Tulpen killen. Und dann den ganzen Weg wieder zurück, bis ich beim Mech war. Und bis man dann mit dem Mech raus ist, zu der Basis raus und sich draussen kann bewegen, kommen sicher noch einmal 2-3 Ladescreens. Dann bist du ausgestiegen, hast 10 Sekunden ballert, hast die 30 Typen umgenietet. Oh ja, dann hast du halt das Ganze wieder rückwärts gemacht. Also ich habe dort wahrscheinlich 1 Minute gespielt und 10 Minuten Ladescreens angeschaut.
Ja, und es zeigt auch ganz klar, das Spiel hat extrem viel Backtracking. Also schon von Anfang an, nicht irgendwie erst gegen Schluss. Und das ist ein bisschen... Ja, ist halt ein bisschen nervig, vor allem wenn man das nicht so gerne hat. Für mich ist das immer ein schlechtes Zeichen, Backtracking, weil in der Regel ist es halt nicht so toll. Also jetzt bei einem Open-World-Spiel oder so, bei einem Zelda ist das etwas anderes, aber wo halt Dungeon-Games, aber bei jetzt so einem Spiel, wo doch dann die Geschichte sehr linear ist, keine Entscheidungsmöglichkeiten bietet, ist das eher ein negativer Punkt. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, sie probieren einem ein Szenario darzustellen, wo ein Open-World-Gefühl sollte hervorheben. Also eben, grosse Arenen, man läuft mit dem Mech, man muss halt von Anfang an immer dort einsteigen und dann wirklich dort hinlaufen. Und durch das, wenn du zum Punkt C willst, musst du eben Punkt A passieren, Punkt B passieren, aber zwischen A und B ist halt jedes Mal ein Ladescreen. Und das hätte im Spiel eigentlich nicht geholfen. Also es wäre cooler gewesen, wenn du sagen könntest, einsteigen und ich muss jetzt zum Punkt C, also dann zeig mir eine blöde Cutscene oder so irgendetwas und dann bin ich halt dort.
Ich glaube, sie haben das selber auch gemerkt. Wenn man bei gewissen Story-Missions, dann kommt nachher im Ladescreen, wird irgendetwas erzählt. Oder eben unser Typ, wenn er im Mech einsteigt, dort ist man übrigens in der First-Person-Perspektive, das sieht wirklich noch cool aus. Dann bekommt er irgendein Mail von seiner Frau von der Erde und dann wird etwas erzählt. Oder er tut ihr also schreiben, irgendetwas aufnehmen für sie. Und dann wird es ein bisschen kurzwilliger. Aber das Spiel hat halt so viele Ladescreens, da haben sie einfach, glaube ich, nicht genug Cutscenes können machen, für die zu füllen.
Das ist ja. Also, man muss es ein bisschen relativieren. Also, eben, es sind viele Ladescreens, aber sie, sind natürlich nicht, sie gehen nicht lang. Sie sind einfach viel kürzer. Aber es nervt halt sehr schnell, weil das Spiel durch das halt nicht so richtig in Gang kommt. Das fängt ja eben schon an, dass man die ersten ein, zwei Stunden gegen sehr, sehr kleine, dumme Gegner muss kämpfen, wie du es erwähnt hast. Tulpen, sie sehen halt aus wie Tulpen. Das macht es dann halt nicht so spannend, oder? Weil du halt immer das Gleiche siehst, laufst ein bisschen rum. Klar, es ist ein Tutorial eigentlich, so die ersten ein, zwei Stunden, aber es ist halt sehr, sehr träge.
Es ist ein harziges Tutorial. Und eben, du hast es richtig gesagt, wenn man so andere Spiele wie Last of Us oder Saints Row, was auch immer spielt, wo man relativ wenig Ladescreens hat, dann hat man einfach mehr Feeling vom Spiel. Und so wird einfach jedes Mal wieder unterbrochen und du weißt jetzt genau, jetzt muss ich warten. Und es ist der Schwung fällt.
Immerhin, man kann den Nicolas Cage spielen in jungen Jahren. Also er sieht so aus. Und er hat so einen Grapple-Hook, also das kennen wir ja aus den Vorgängern schon. Mit dem kann man irgendwie halt, ja, kann man hinschießen und dann kann man sich die Wand darauf hangeln und so weiter. Finde ich, ist eine gute Sache. Ist aber auch da, wird ein bisschen komisch eingeführt. Also vor allem, weil man am Anfang nicht die braucht man eigentlich nicht, um irgendwo raufzugehen, sondern zum runtergehen. Und dann muss man sie selber nicht auslösen, man muss irgendwie hinlaufen und über einen Abgrund springen, damit sie aktiviert wird und so weiter. Das ist alles ein bisschen komisch gemacht.
Ja, es braucht einfach beim ersten Mal Überwindung, weil du nicht weißt, ob du jetzt stirbst oder ob der Druck jetzt funktioniert oder nicht.
Genau. Kommen wir noch mal kurz auf den Mech, weil das ist ja schon ein grosser Unterschied zu allen anderen Lost Planet. Also man hat zwar dort auch Mechs gehabt, aber du hast es erwähnt, First-Person-Sicht. Also man sieht wirklich aus dem Mech raus, hat die Scheiben vortrag, sieht super geil aus. Man sieht auch, so die Grössenverhältnisse sind recht gut. Also die Figuren sind dann ganz klein, winken einem zu und so. Also die eigenen Mitarbeiter und so. Und auch so vom Feeling, wie es sich anfühlt, so richtig. Es ist halt ein schweres Teil. Und es gibt wirklich ganz, ganz schöne, du nennst es Postkarten-Moment, wo man rausläuft auf den Planeten raus und dann sieht man im Hintergrund so Blitzen und Sonne. Und das sieht wirklich... Das war wirklich so ein richtiger Wow-Moment, wo ich dem Spiel ja wieder einiges verzeiht habe, was mir am Anfang schon angetan hat.
Was auch noch dazu kommt, ist, der Mech ist so eine Art mobile Basis eigentlich. Also der kann man immer, zumindest die normalen Waffen, kann man dort immer aufmunitionieren. Mhm. Man kann eigentlich fast immer ein- und aussteigen, wenn man will. Mhm. Und was ich eigentlich noch als cooles Feature finde, ist, wenn man sich in der Nähe vom Mech bewegt, dann hat man eine Minimap, einen Radar, sie nennen sich das irgendwie, im Spiel nennen sie das, glaube ich, Nabelschnur. Mhm. Und sobald man dann zu weit vorgeht, dann verliert man dann halt nachher die Fähigkeit. Und der macht es halt schon noch Sinn, irgendwo mit dem Mech herzugehen. Mit dem kann man ja nicht schiessen und dann steigt man halt aus und probiert so zu kämpfen.
Der Mech hat aber leider keine Waffe selber bei sich, also er hat halt so einen Bohrer und eine Hand. Das bedeutet nicht, dass man mit ihm nicht kämpfen kann, weil natürlich kann man den Bohrer einsetzen, man kann, wie im Boxen kann man so die beiden Arme schützend vor das Fenster haben. Also er ist schon auch da, um im Kampf genutzt zu werden, aber es ist jetzt nicht irgendwie, wie man es halt eigentlich erwartet von einem Mech. Links hat das Maschinengewehr, rechts der Rocket Launcher und die sind einfach konstant am Rumgehen. Das geht auch nicht.
Ja, wenn wir bei den Waffen sind, unser Fußgänger hat natürlich auch Waffen. Das ist so ein Standardrepertoire, das man kennt, mit Pistolen, Sturmgewehr, Schotte und so weiter. Was in diesem Spiel ein bisschen anders ist, man bekommt keine Erfahrungspunkte, man bekommt für alles, was man macht, bekommt man Geld. Und mit dem Geld kann man den Mech pimpen oder die Waffen aufleveln oder Zusatzmunition kaufen. Muss man natürlich alles in der Basis machen, nach 3-mal Lift fahren und 3 Ladescreens.
Es ist ein interessantes System, vor allem wenn man den Mech auch ein bisschen aufleveln kann, aber jetzt nicht im Sinne von Waffen, halt eben, dass der Radius weiter ist mit dem Healen und so. Ja, ein interessantes Konzept, wo man dann sicher noch beim sehr Positiven dazukommen. Aber kommen wir zuerst zum eher Negativen, zu den 0815 Aliens-Gegnern. Also die sind eben, die Tulpen sind stinkend langweilig. Und die
fliegen. Ja, also müssen wir gar keine Worte verlieren, ist einfach Kanonenfutter.
Genau. Es wird aber besser, sobald die Gegner ein bisschen grösser werden. Also man kann vielleicht von Zwischenboss reden oder natürlich auch von Bosskämpfen nachher. Dort wird es interessant, weil sehen die cool aus. Also die sind wirklich, die sind gross, sehen schön designt aus. Muss man auch ein bisschen überlegen, was man machen muss. Also man weiss natürlich immer, man muss sie dort treffen, wo sie rot leuchten, aber wie komme ich dort hin? Weil er das vielleicht schützt, oder? Weil du musst nur den Schwanz treffen, aber er ist immer sehr schnell im Drehen, da muss man sich also ein bisschen, ja, also überlegen ist übertrieben, aber man muss ein bisschen das Pattern manchmal lernen, wie sich die Figur bewegt. Und das macht Spass. Und dann das Ganze natürlich bei den Bosskämpfen, die dann riesig sind, die sind dann so gross wie der Mech, finde ich das Szenario auch recht cool gelöst, weil es ist meistens so ein ja, mehrstufiger Kampf, dann bist du einfach zu Fuß unterwegs, ballerisch ein bisschen, dann kannst du aber, kommt vielleicht ein Mech ins Spiel und wie du gesagt hast, du kannst jederzeit ein- und aussteigen, dann kannst du im Mech kämpfen, kannst aber auch draussen kämpfen und mit dem Mech lernst du dann auch so Möglichkeiten, dass wenn er schlägt, das kannst du abwehren. Das ist nicht alles nur ein Quicktime-Event, also du musst zum Beispiel seine Hand greifen und dann mit dem Analogstick musst du halt deine Hand aufheben, also es wird nicht gesagt, was du machen musst, du merkst es dann selber, okay, wenn ich gleich aufdrücke, hebe sie auf und dann kannst du mit dem Bohrer ins Rotleuchtende reinbohren, also es sind wirklich Variationen geboten und es sieht also, top aus.
Wollen wir die Minigames erwähnen, weil die haben die eh genervt.
Ja, du darfst, ich sage nicht.
Ja, die gehen wir zum nächsten Thema, weil die sind so repetitiv, die nerven einfach nur noch.
Kommen wir zur Optik. UT-Engine. Sieht gut aus, auf beiden Konsolen. Also, man kann jetzt, wenn man wirklich Bild für Bild vergleichen, vielleicht sagen, die Xbox sieht es mir besser aus, spielt aber ehrlich gesagt keine Rolle, es läuft auf beiden genau gleich. Die Framerate geht ab und zu in den Keller. Nicht so, dass man es nicht mehr spielen kann, aber ich würde sagen, so 25 Frames geht es dann schon ab. Also, man merkt es dann schon, je nachdem, wie heiko das natürlich ist. Aber insgesamt ist es konstant und sieht optisch ansprechend aus.
Es hat, wir haben ja schon vom harzigen Start geredet und es hat in der Intro-Sequenz, die man spielt, wo man auf diesem Planeten abstürzt, hat es bei mir mal eine Szene gegeben, wo die Framerate aber extrem in Keller gefallen ist. Und dann habe ich gedacht, aber wenn das mal einmal vorkommt, dann schießt es mich an. Aber es war das einzige Mal bis jetzt.
Genau. Wie hat dein Ton, Audio, die Sprecher gedacht?
Ich habe es mit der englischen Tonspur gespielt und das hat eigentlich... es war jetzt nicht gerade Oscar-Qualität, aber es hat wirklich, es ist gut. Also, ich habe mich eigentlich überzeugt. Und die Leute haben Charakter, jeder hat einen anderen Akzent. Es gibt die man etwas besser mag, die man etwas weniger mag. Also da haben sie doch, das ist gelungen.
Mhm. Auf Deutsch ist es auch nicht schlecht. Das ist halt so ein Spiel, wo die Hauptcharaktere okay sind. Und wenn man weiter raus, dass es geht, wie finden wir, dass der erste wäre, dass ein Charakter, den man vielleicht nur noch einmal trifft, der ist dann natürlich vielleicht nicht so toll gesprochen. Aber jetzt nichts, was mich abgeturnt hat und irgendwie gefunden hat, oh, ich muss abschalten. Scheiße.
Nein, also da ist eine gute Arbeit abgeleistet.
Und im Mechen kannst du ja auch noch Musik hören.
Ja, aber die ist vorgegeben. Du kannst mich auch leider keine eigene Playlist machen. Auf der PS3 nicht.
Nein, also habe ich jetzt auf die Xbox nicht gesehen. Das ist also wirklich schade, weil die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Das ist ein bisschen von einem Open-World-Spiel, oder? Saints Row, GTA, wo man halt Musik kann hören kann. Kann man da auch verschiedene, nicht Sender, aber Musikstücke auswählen. Da es nicht unbedingt meinen Geschmack trifft, ist es ein bisschen schade, dass man nicht andere Musik kann
hören. Es trifft halt nur den Geschmack vom Hauptcharakter. Und der hört irgendwie gerne Country-Music, so ähnliches und ja. Aber man kann es abstellen.
Kommen wir zum Multiplayer. Ist ja beim bei Lost Planet 2 eigentlich sehr beliebt bei den Spielern. Ist ein bisschen speziell auch wieder gewesen, halt so japanisch. Da ist er doch eher klassisch, würde ich sagen.
Ja, wir haben maximal 10 Spieler. Es gibt 6 Maps, ob schon ich immer auf der gleichen gelandet bin. Und eigentlich es ist es unterteilt in 2 Modi. Also entweder spielt man 3 gegen 3 oder 5 gegen 5. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Spielarten.
Was ich positiv fand, den Grapple Hook kann man wieder nutzen. Durch das kann man sich extrem schnell in der Map bewegen. Also es ist nicht irgendwie ein langsames Game. Also wirklich, man klettert irgendwo ganz schnell rauf. Das hat mir gefallen. Dann auch super cool finde ich die Variationen und die Aufträge. Also manchmal fängt das Spiel sogar an, dass beide Teams miteinander mitspielen, Co-op, irgendetwas müssen abballern und sich dann das Ganze verändert und dann kämpfen halt plötzlich gegeneinander. Also das sind coole Ideen, weil es so ein bisschen Pseudo-Missionen sind, auch irgendwie ein Fahrzeug beschützen, während die anderen stoppen. Das sind coole Ideen. Leider hat es doch ein paar Balancing-Issues.
Ja, also das Balancing ist wirklich grauenhaft, weil die Waffe, die man am Anfang hat, ist zwar ein Sturmgewehr, aber der Kolben ist, glaube ich, der effektivste Teil von diesem Gewehr. Weil ich hatte das Gefühl, ich könnte auf die Leute draufschießen und draufschießen und draufschießen und ich habe wirklich kaum mal einen Kill hergebracht. Und dann haben gemerkt, ja, mit dem Grapple-Hook oder irgendwie hersprinten und Melee-Attacken und dann hast du den Kill. Genau. Geht viel schneller.
Sieht manchmal sehr lustig aus, wenn du bist ja nicht der Einzige, auf die Idee kommt, wenn dann so vier Leute dort sind und einfach die ganze Zeit rumhüpfen und Heubürzli machen und probieren, diese zu schlagen, wie das Heubürzli machen, zum Ausweichen. Sehr lustig. Es ist halt einfach, das Matchmaking ist auch nicht da. Weil du hast Leute, die einen höheren Level haben, die schon extrem viel freigeschaltet haben, weil man kann ja so leveln, du kannst Punkte einsetzen, in welche Richtung das möchtest, also nicht ein Tech-Tree, aber halt Waffen. Und dann hast du eben blutige Anfänger wie mir, die dann halt Kanonenfutter sind. Ich finde das prinzipiell nicht ganz so schlecht. Ich meine, Call of Duty macht ja auch etwas in die Richtung, aber der Unterschied ist dort nicht so gross. Also der andere hat dann doch nicht den Rocket Launcher, der dich immer mit einem Schuss gerade killt. Und da ist, hat man immer das Gefühl, die anderen haben One-Shot-Kill-Waffen und wir haben irgendwie Steinschleuder.
Ja, so ist mir wirklich vorgekommen. Darum habe ich mich so fürchterlich aufgeregt die ganze Zeit. Beim Leveling-System, was eigentlich auch noch cool wäre, ist, man kann auch Perks kaufen und sich Loadouts zusammenstellen. Es wäre eigentlich alles gelungen, aber wir haben auch ein bisschen das Gefühl gehabt, es hat einfach kaum jemand Multiplayer gespielt. Wir sind praktisch immer bei den gleichen Leuten gelandet.
Ja, wir haben es wirklich mehrere Mal probiert. Ich habe ja zum Glück noch andere Maps gesehen. Klar, wer jeden Multiplayer-Modus spielt, der wird auch dort irgendwie etwas finden. Aber es hat für mich nicht den Hook gehabt, wo ich gesagt habe, mal, oh, da hat es etwas, weißt du, so. Sondern es ist wirklich jetzt sehr theoretischer Natur. Also ich muss sagen, mal, es hat vielleicht eine coole Idee, es ist nicht schlecht, aber es hat mich einfach nicht gepackt.
Ja, es ist halt einfach, für mich ist es einfach ein Multiplayer, der dabei ist, weil heutzutage ein Multiplayer-Modus muss dabei sein.
Vielleicht wird der ein oder andere Freude finden, aber kommen wir doch jetzt zum Fazit. Wie viel Zeit dunkel?
Ja, wirklich ein bisschen durchzogen. Die Story wäre eigentlich noch cool. Mir auch gut erzählt. Eben, wir haben es beide gesagt, es hat so richtige Wow-Momente drin, wo du das Gefühl hast, ja, das sieht jetzt cool aus, das macht Stimmung. Und dann kommt aber nach der Ladescreen und dann ist die Stimmung wieder im Arsch.
Ja, und das Backtracking ist wirklich für mich ein grosser Nachteil von dem Spiel. Weil ich wollte halt nicht immer wieder das Gleiche sehen, zurücklaufen, dann tauchen wieder Gegner auf. Es ist eigentlich schade, weil das Szenario selber würde etwas bieten. Also jetzt ist nicht so, dass ich jetzt ein Lost Planet-Fan bin und wenn die Serie würde sterben, ja, dann kommt halt der nächste Sci-Fi-Shooter. Es ist nicht so tragisch, aber wir haben eigentlich die anderen zwei Teile gerne gespielt. Das ist eine interessante Sache. Capcom hat da mit den Actionfiguren, das hat auch etwas von Monster Hunter. Also, es ist gar nicht so schlecht, aber es ist einfach, es ist nicht mal technisch komplett schlecht implementiert. Aber es ist im Jahr 2013 einfach nicht standardgemäß, was sie da
abliefern. Ja, es ist ein bisschen weniger als 0815.
Wie hat sich das in der Wertung ausgeschlagen?
Ja, satte 3 von 5 Punkten.
Ja, wir haben lange überlegt, gell, ob wir ein bisschen mehr geben, aber haben dann einfach sagen, nein, eben, kein mieses Spiel. Wenn ihr irgendwo Aktion seht, Steam Sales oder irgendwie auf dem Wühltisch, dann würde ich sagen, warum nicht? Schaut es doch an. Es ist, aber für einen Vollpreis,
Nein, also man muss es nicht haben.
Man muss es nicht haben, man muss es nicht gespielt haben. Okay, dann danke dir für die Ausführungen.
Bitte gern geschehen.
Danke den Zuhörern wie immer fürs Zuhören. Freue mich auch über jedes Feedback, ob negativ oder positiv, das ist eigentlich egal, ich freue mich halt. Und dann bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ciao zusammen.
Salut zusammen.